Deutschlandfunk Interview.
Drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht. Günther Spinner, Ann-Kathrin Kaufold, Sigrid Emmenegger.
Auch sie ist damit zur Richterin des Bundesverfassungsgerichtes gewählt.
Mit in allen drei Fällen deutlich mehr als den erforderlichen zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Andrea Lindholz machte als Vizepräsidentin des Bundestages bei der Verkündung des Ergebnisses noch einmal klar, dass es hier nicht nur um die Frage geht, welche Mehrheiten die Koalitionsparteien erringen können.
Damit werden sich auch die übrigen Richter am Bundesverfassungsgericht freuen, dass alle drei Stellen neu vergeben worden sind.
Damit mit dieser Wahl heute endet eine Phase der Unsicherheit, die mit der abgesetzten Richterwahl im Juli begonnen hat.
So nach der Auszählung ein erleichterter Unionsfraktionsvorsitzender. Und wie Jens Spahn, so sagt auch sein Kollege von der SPD, Matthias Miersch.
Dieser Tag ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger gewesen für die Demokratie in diesem Land, auch für die Verfassung. Denn eines der wichtigsten Verfassungsorgane ist jetzt wieder voll arbeitsfähig.
Trotz der gemeinsamen Verabredung war im Juli die Wahl der Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf am Widerspruch in der Unionsfraktion gescheitert. Daraufhin war die Wahl aller drei Richter abgesetzt worden. Eine harte Belastungsprobe für die Koalition, die jetzt beendet ist.
Wir als Koalition, Union und SPD, sind gut aus der parlamentarischen Sommerpause gekommen. Wir haben Tritt gefasst.
Demonstrativ gemeinsam treten die Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD nach der Wahl vor die Presse. Kraftvoll nennt der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann den Zustand des Regierungsbündnisses. Und er dankt allen Abgeordneten, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.
Jeder dieser Kollegen hat staatspolitische Verantwortung bewiesen.
Wer diese Abgeordneten waren, ist naturgemäß nicht genau bekannt, denn die Wahl geschah, dem Gesetz entsprechend, ohne Aussprache und geheim. Manche in der AfD hatten sich zuvor offen dafür gezeigt, den Richter am Bundesarbeitsgericht Günther Spinner zu wählen, ein Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts, den sich die Union zu eigen gemacht hat. An der Münchner Professorin Ann-Kathrin Kaufold dagegen hatte man in der AfD scharfe Kritik geübt, unter anderem, weil sie Gerichten Entscheidungsmöglichkeit in Fragen des Klimaschutzes zubilligt. Auch nach der Wahl bleibt der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann dabei.
Wir finden das schlimm, dass die CDU-CSU wieder mit den ganz Linken jetzt die Richter für das Verfassungsgericht gewählt haben.
SPD-Fraktionschef Miersch kritisiert Versuche der Diskreditierung.
Insofern ist dieser Tag heute ein wichtiges Signal, dass die überwiegende Mehrheit in diesem Parlament die Demokratie schützt und achtet. Insofern bedanke ich mich bei allen, auch bei den Grünen und bei der Linkspartei, dass sie dieses unterstützt haben.
Ein Signal, das über den Tag hinausreiche. Ähnlich betont Britta Hasselmann, die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen. Der Bundestag habe gezeigt, dass man mit demokratischen Mehrheiten Verfassungsrichter wählen könne. Die Linksfraktion hatte die Wahlen zur Gewissensfrage erklärt. Einige Abgeordnete hatten ein Ja für alle Richter angekündigt, Voraussetzung für Mehrheiten ohne die AfD. Nach wie vor aber zeigt sich Fraktionsvize Clara Bünger enttäuscht vom Umgang der Union mit ihrer Partei.
Die Union hat nicht mit uns gesprochen und es ist wirklich ein Unding, dass sie nicht in der Lage sind, demokratische Parteien an einen Tisch zu kriegen, um darüber zu sprechen, wie man ein ordentliches Verfahren durchführen kann. Ne?
Eine der drei ausscheidenden Richter ist die Vizepräsidentin des Gerichts Doris König. Dieses Amt der Vizepräsidentin wählt der Bundesrat. Geplant ist das schon für morgen. Der Vorschlag an Katrin Kaufold.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Über die nun geglückte Wahl der Richter für das Bundesverfassungsgericht kann ich nun sprechen mit Professor Alexander Thiele, Verfassungsrechtler an der Business and Law School in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Beim zweiten Mal hat es nun geklappt mit dieser Wahl. Ende gut, alles gut?
Ja, das kann man natürlich einerseits zumindest jedenfalls für die drei Richter, Kandidatinnen und Kandidaten, so sehen. Ob das auch für die Koalition stimmt, wird man sehen müssen, denn es war ja immer noch erstaunlich unsicher, ob es tatsächlich glücken wird, was man ja dann auch gesehen hat an der Erleichterung, die dann vorherrschte, als es geklappt hat. Und das war doch, wenn man jetzt berücksichtigt, dass das ja seit Juli diskutiert wird, doch erstaunlich.
Ja, ich wollte es gerade sagen, bei Union und SPD, da zeigt man sich jetzt richtig stolz. Ist das gerechtfertigt?
Einerseits ja, die Wahl ist ja geglückt. Aber der Umstand, dass wir nicht nur heute, sondern in den letzten Tagen schon immer wieder spekuliert haben und spekulieren mussten, ob diese Zweidrittelmehrheit wirklich steht und eine klare, eindeutige Aussage bis zuletzt ja nicht da war, und nicht möglich war und auch tatsächlich alle sehr gespannt dann auf das Ergebnis blicken mussten, ist das jetzt nicht unbedingt etwas, auf das man so stolz sein kann, auch wenn es tatsächlich ja zumindest vom Ergebnis her geglückt ist.
Im Vorfeld hatte vor allem die Linke ja das Vorgehen der Union scharf kritisiert. Da würden Sie also mitgehen? Mhm.
Naja, ich glaube, man muss sich einfach klar sein darüber, dass Zweidrittelmehrheiten eben erarbeitet werden müssen, wenn man ehrlich ist. Und das hat die CDU-CSU ja so ein bisschen verweigert. Bezugnehmend auf den Unvereinbarkeitsbeschluss hat sie eben davon abgesehen, in irgendeiner Weise, ich sag mal konstruktiv, mit der Linken an dieser Stelle jetzt zusammenzuarbeiten und hat es dadurch natürlich riskiert, dass es vielleicht doch nicht glückt. Insofern muss man sagen, dass jedenfalls ausreichende Abgeordnete der Linken hier staatstragend genug waren, um sich dem nicht völlig zu verweigern. Man hätte das ja nachvollziehen können, aber das nicht passiert. Aber es ist jedenfalls schwierig, in Zukunft Zweidrittelmehrheiten zu organisieren, wenn man eine Partei, die man braucht, praktisch ignoriert.
Könnte man ja sagen, man lässt diese Zweidrittelgeschichte einfach weg.
Ja, also bei der Wahl der Richterinnen und Richter zum Bundesverfassungsgericht würde ich davon jetzt explizit abraten wollen, weil das gerade die große Stärke des Gerichts war und ist, diese Zweidrittelmehrheit, weil sie eben dazu zwingt, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, führt sie eben dazu, dass allzu radikale Kandidatinnen und Kandidaten da nicht ans Gericht kommen. Also von ausgerechnet dieser Voraussetzung würde ich jetzt nicht abgehen wollen, nur weil jetzt hier politisch letztlich nicht adäquat gehandelt wurde. Aber in anderen Fällen haben wir eben auch Zweidrittelmehrheiten und die könnten eben noch sehr interessant werden, wenn die Union und wenn die SPD die dann demnächst vielleicht brauchen.
Also die Union und die SPD, die müssen intern nochmal reden. Höre ich Sie da richtig?
Naja, ich weiß nicht, also die SPD hat ja weniger Berührungsängste, aber man braucht eben als Koalition und das CDU, CSU und SPD sind eben eine Koalition, in manchen Fällen eine Zweidrittelmehrheit und dann muss man eben auch bereit sein, auf die jeweilige Partei zuzugehen, die man da braucht, wenn man auf eine offenkundig ja auf keinen Fall zugehen will, nämlich die AfD. Dann bleibt ja nur noch die Linke und dann muss man sich etwas Pragmatisches vielleicht überlegen.
Ich wollte es gerade sagen, die SPD hat schon Berührungsängste und zwar was die AfD anbelangt, die gibt es ja bei der Union teilweise nicht.
Das ist richtig. Also offiziell gibt es die Brandmauer und die halte ich auch für richtig und die halte ich auch für entscheidend, ehrlich gesagt, dass diese Brandmauer steht und dass sie hält und dass auch jetzt hier sozusagen nicht jedenfalls darauf spekuliert wurde, dass die AfD mitmacht, sondern dass man im Grunde spekuliert hat, dass die Linke mitmacht, halte ich jedenfalls mal für richtig. Insofern, Sie haben recht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die demokratischen Parteien die Brandmauer nach rechts halten und da hat sicherlich die CDU, CSU vielleicht intern gleichwohl, auch wenn es geglückt ist, jetzt erstmal Redebedarf.
Wenn wir nochmal auf diesen Sommer zurückgucken, auf den Juli, auf den August, auf Frau Bosius-Gerstorff genauer. Die hat ja nach ihrer gescheiterten Wahl erstmal an ihrer Kandidatur festgehalten, dann hat sie doch zurückgezogen. Welcher Schaden ist denn da eigentlich im Nachhinein jetzt entstanden?
Also ich würde sagen, da muss man differenzieren. Also Frau Bosius-Gerstorff ist sicherlich ein bisschen beschädigt worden als Person. Sie war ja vorher in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Und ich glaube, in dieser medialen Zeit wird natürlich diese Episode zwangsläufig ein Stück weit hängen bleiben. Man wird ja, wenn man sie ihren Namen googelt, weiterhin auf diese Episode stoßen, auf die Vorwürfe, auf die falschen Vorwürfe in vielerlei Hinsicht stoßen. Und ich hoffe sehr, dass sie da mittelfristig sich von erholt. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ist das Verfassungsgericht bereits beschädigt worden? Da würde ich ganz klar sagen, nein. Das ist noch nicht geschehen. Hier ist es tatsächlich ein politisches Versagen, das auch der Politik angelastet wird. Das Gericht ist noch nicht geschädigt worden, aber wir haben auch dort schon Konsequenzen. Denn Frau Bosius-Gerstorff war ja eine Wissenschaftlerin. Und es war immer eine große Stärke dieses Gerichts auch, dass eben eine gewisse Zahl an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in dem Gericht dann tätig waren. Jetzt ist Frau Emmenegger gewählt worden. Die ist eine wunderbare und fantastische Juristin, aber sie ist eben keine Wissenschaftlerin. Und wenn die Konsequenz jetzt also wäre, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zukünftig praktisch nicht mehr ins Gericht gewählt werden können, weil sie dann in der Öffentlichkeit verhetzt werden, weil sie sich in irgendeiner Weise positioniert haben, und das müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja tun, dann wäre das mittelfristig tatsächlich etwas, von dem das Gericht jedenfalls nicht profitieren würde und das den Charakter der Rechtsprechung auch signifikant verändern könnte.
Ja, ich wollte es gerade sagen, besteht nicht auch das Risiko, dass Personen, fähige Personen sich diesen Fall um Frau Bosius-Gerstorff angucken in Zukunft und sagen, nee, also auf keinen Fall möchte ich so in der Öffentlichkeit durch den Matsch gezogen werden.
Absolut. Und das ist auch schon etwas, was, ich sage jetzt mal vorsichtig, in der Staatsrechtslehre, also in der Community der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Juristinnen und Juristen in dieser Form diskutiert wird. Man muss sich das eben sehr genau überlegen. Denn ich glaube, eins ist klar, wir werden in Zukunft nicht mehr dazu kommen, dass diese Wahlen so, ich sag mal, im Hintergrund ablaufen, wie das bisher der Fall war, sondern ich glaube schon, dass zukünftige Wahlen jetzt in dieser Form auch durch die Öffentlichkeit getragen werden. Und dann betrifft das eben nicht nur die Person selbst, sondern auch bei Frau Kobrosius-Gersdorf war es ja auch das Umfeld, das davon betroffen war. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter konnten nicht mehr in die Universität. Ihr Mann wird sozusagen gleichzeitig mit untersucht, in Anführungsstrichen, auf irgendwelches Fehlverhalten. Also das ist dann tatsächlich etwas, für das man sich auch bereit erklären muss. Und das könnte eben dazu führen, dass man dann auch von der politischen Seite sagt, darauf wollen wir lieber verzichten. Wir nehmen lieber jemanden, der vielleicht nicht schlechter qualifiziert ist, aber der nicht aufgetreten ist in der Öffentlichkeit, noch keine Positionierung irgendwo hat. Also ich sage jetzt mal etwas flapsig, so ein bisschen langweiligeren Kandidaten oder Kandidatin, und das beziehe ich jetzt explizit nicht auf Frau Emmenegger, um Gottes Willen, ja, aber das könnte die Konsequenz sein und das wäre, glaube ich, nicht gut.
Professor Alexander Thiele, Verfassungsrechtler an der Business and Law School in Berlin. Vielen Dank.
Sehr gerne.